Guten Abend miteinander. Ihr hört das Kirchenfeister auf Radio BEO, heute zum Thema weibliche Sexualität. Genau, ihr habt richtig gehört. In der nächsten Stunde geht es hier um Sex. Und zwar vor allem darum, was für Schabernack in der Vergangenheit über die Sexualität von Frauen erzählt wurde. Und wieso dass es so wichtig ist, dass wir endlich mit ein paar Mythen aufräumen. Zum Wohl nicht nur von uns Frauen, sondern letztlich von uns allen. Mein Name ist Olivia Raval, ich bin reformierte Pfarrerin und darum liegt mir das Thema vielleicht auch gerade so am Herzen. Die Kirche war nämlich gern an vorderster Front dabei, wenn es darum ging, die Leute, und zwar die Männer und die Frauen, über ihre Sexualität zu kontrollieren und so Macht auszuüben. So also quasi an den Eier zu packen, könnte man auch ein bisschen salopper sagen. Und auch wenn sich der Griff heute einen Haufen gelockert hat, so schleppen wir doch noch viel ungutes Erbe von dem mit uns um. Bart mit Wissenslücken kann das zu einer ziemlich giftigen Mischung werden. Zeit also, da mal gehörig auszumisten. Darum nehmen wir uns die Botschaft vom nächsten Lied hin zu Herzen. Da gehört Salt and Pepper. Let's talk about sex.
Spinderella cut it up one time.
Come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video shows.
Many will know.
Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pep?
I doubt it.
Alright then, come on, spin.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
A little bit, a little bit.
Make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearls, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. So she should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note. That last night was dope, 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 dope.
Take it easy.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Come on.
Let's talk about sex.
Gonna play this on the radio.
And why not? Everybody have sex.
I mean, everybody should be making love.
Come on, how many guys you know make
love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Ihr gehört das BEO Kirchenfeister heute zum Thema weibliche Sexualität. Als erstes möchte ich jetzt mit euch einen Blick in die Geschichte wagen und uns schauen, was genau da alles zur Sexualität von heterosexuellen Frauen im christlich geprägten Abendland gesehen wurde. Und auch wenn das an sich schon eine ziemliche Beschränkung ist, kann ich euch im Folgenden lediglich ein paar Auszüge und Beispiele bieten, die mir besonders spannend und manchmal schon schockierend gedacht haben. Wenn wir mal einen Blick ins Alte Testament werfen, dann zeigt sich, dass Sex als Teil von Schöpfung nicht negativ bewertet wird. Dass Frauen ihre Sexualität aber frei hätten können ausleben, von dem ist man im Allgemeinen aber weit entfernt gewesen. Frauen haben nicht anders als Schaf oder Sklaven als Besitz von ihrem Mann gegolten. Somit ist auch ihre Sexualität unter seiner Verfügungsgewalt gestanden. Darum steht ja auch so schön in dem Zehngebot: Du sollst nicht begehren, was deinen Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seine Sklaven, Rinder oder Esel oder irgendwas anderes, was ihm gehört. Ehebruch ist in diesem Zusammenhang also in erster Linie eine Verletzung von Besitzrecht. Dass eine Frau irgendetwas begehren könnte, das kommt in diesem Gebot interessanterweise nicht mal am Rand in Blick. Gleichzeitig gibt es auch Geschichten, wo weibliche Sexualität als eine geheimnisvolle Macht darstellen, wo Männer kaum beherrschen können, was sie darum potenziell gefährlich macht. So zum Beispiel, wenn ein Potiphar seine Frau versucht, der Josef zu verführen, Delilah ihre Liebesnacht das Geheimnis vor Kraft vom Simson herausfindet oder der Holofernes letztlich seine Nacht mit der Judith gar mit seinem Kopf zahlt. Natürlich ist jetzt das ein bisschen sehr vereinfacht, aber man darf, glaube ich, schon sagen, grundsätzlich gibt es ein Bild, wo die Sexualität von Frauen domestiziert und in Besitz genommen muss werden, aus männlicher Sicht. Für erstens die Gefahr zu bannen, dass Frauen über ihre Sexualität Macht ausüben können und zweitens die Zeugung von legitimen Nachkommen sicherzustellen. Daraus folgt als Konsequenz, dass weibliche Sexualität als etwas gilt, wo Männer darüber legitim dürfen oder sogar müssen verfügen. Wie lange solches nachhält, zeigt sich von mir aus gesehen an einem eindrücklichen Beispiel. Erst ab 1992 ist in der Schweiz Vergewaltigung in der Ehe als Antragsdelikt geworden und erst seit 2004 gilt es als Offizialdelikt. Vorher hat die Ehefrau ihrem Mann selbstverständlich sexuell zur Verfügung stehen. Im schlimmsten Fall auch gegen ihren Willen, ohne dass sie dagegen rechtlich etwas hat können machen. Ein paar Jahrhunderte später beim Kirchenvater Augustin sieht die ganze Sache dann schon etwas anders aus. Allerdings nicht für die Frauen, sondern für den Sex grundsätzlich. Nicht, dass der Augustin für die Veränderung alleine wäre verantwortlich gewesen. Seine Schriften haben aber eine wahnsinnige Wirkung entwickelt und darum nehme ich ihn hier als Beispiel. Der Augustin ist davon ausgegangen, dass Sex immer und grundsätzlich etwas Schlechtes und Sündhaftes ist, weil er mit Begierden zusammenhängt. Da wir ohne aber würden aussterben, das hat sogar ihm eingeleuchtet, hat er Zähne knirschend gefunden, zur Fortpflanzung sei er als notwendiges Übel erlaubt. Aber nur dann. Und natürlich ohne Spass dabei zu haben. Das Ganze war darum so folgenschwer, weil er an dem quasi die Lehre vom Erbsünd festgemacht hat. Also, dass Menschen grundsätzlich schon verloren und als Sünder auf die Welt kommen. Weil wir alle befleckt, das heisst, durch Sex entstehen. Und der ja etwas Böses ist. Nur so am Rand. Jesus ist ja unbefleckt empfangen worden von einer Jungfrau geboren und darum ergo frei von Erbsünd. Diese Theorie hat es natürlich in sich, weil so Sex quasi zu unserem Untergang wird. Der Augustin war durchaus ein grosser Teicher, aber ganz ehrlich, ich glaube, auf diese These hätten wir verzichten können. Zu seiner Verteidigung muss ich vielleicht sagen, er war ja nicht der Einzige, der in die Richtung gedeicht hat. Und wie wir alle, war auch er ein Kind von seiner Zeit. Brisant ist allerdings, dass der Augustin vor seinem Durchbruch als Kirchenvater jahrelang in einer Partnerschaft mit einer Frau gelebt hat, ohne die je zu heiraten. Sie hatte zusammen auch einen Sohn. Auf Drängen von seiner Mutter, die für ihn eine Verlobung mit einem standesgemässen christlichen Mädchen aus wohlhabender Familie hat arrangiert, hat er die Frau nach etwa 15 Jahren verlassen. Nach einer allgemeinen Krise und einem Bekehrungserlebnis hat er aber beschlossen, da doch lieber ganz ledig zu bleiben. Das macht seine spätere Einstellung zum Thema Sex zwar vielleicht aus seelsorgerlicher Sicht verständlich, gleich hat der Mensch ihm auch einen Gefallen getan. Er hat seine Erbsünde-Idee für sich behalten, weil zumindest die theoretische Wirkung auf das Sexleben vor Christenheit ist von mir aus gesehen ziemlich fatal gewesen. Im Mittelalter hat sich dann in Europa der Mythos von Vagina dentata entwickelt, also einer Vagina mit Zähnen. Ähnliche Geschichten gibt es aber auch aus anderen Ecken dieser Welt. Frauen mit solchen Vaginas sind in der Lage, ihre Sexualpartner zu ermorden oder zumindest zu kastrieren, also ihnen den Penis einfach abzubeissen. Solche Horrorgeschichten haben sich verbunden mit der Vorstellung von einem riesigen Mau als Eingang zur Hölle. Und ihr könnt euch etwa schon vorstellen, dass genau solches grandiose Nährboden auch für die Hexenverfolgung geboten hat. Weibliche Sexualität als etwas Unberechenbares, Gefährliches und Machtvolles, was sich dazu mit dem Teufel einlädt, das war für die Inquisition ein Gefängnisfressen. Unsägliche, erniedrigende und gewaltsame gynäkologische Untersuchungen hat Frauen zum Teil über sich ergehen, nur dass die Herren sie zum Urteil kamen, dass ihre Klitoris, die notabene jede Frau hat, unzweifelbar ein Hexenmal sei und beweise, dass sie sich mit dem Teufel eingelassen haben. Traurigerweise ist es auch nicht besser geworden, wo die Macht von Kirchen hat angefangen zu bröckeln und die modernen Wissenschaften waren auf dem Vormarsch. Da Frauen quasi keine Möglichkeit hatten, an einer Uni zu studieren oder sonst wissenschaftlich tätig zu sein, ist die Sicht der Wissenschaft total aus einer männlichen Perspektive geprägt. Und so auch die Sicht auf die weibliche Sexualität, wo Männer munter Krankheiten wie Hysterie, Frigidität oder Penisneid erfunden haben, für Frauen in den Schranken zu behalten oder sie sonst für gestört zu erklären. Da könnte man jetzt noch häufig Straubi-Beispiele anbringen, ich sage nichts, wo zwingst mehr schier die Haarlöhle zu Berg stehen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass auch eine erste wirkliche Veränderung für eine grössere Gruppe von Frauen im Thema Sexualität erst mit der Erfindung von Pillen und der sexuellen Revolution in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist möglich geworden. Das, ein kurzer Husarenritt durch Geschichte, dass es auch immer Gegenstimmen hat gegeben, dazu nehmen. Zuerst gehört ihr jetzt Lucy Electric mit «Hey Süße», wo er davon singt, dass ihr durchaus noch etwas anderes in Sinn kommt, was man an einem schönen Morgen machen könnte, als aufzustehen und zu arbeiten.
Ey Süße, draußen ist schon richtig hell. So grell. Noch eine Stunde Zeit, um sich auszuruhen. Meinst du wirklich, ist es nötig, sich das anzutun? Dass man sich einen Morgen, der so schön begonnen hat, durch Aufstehen und Arbeit zur Hölle macht? Meinst du nicht, es wäre schön, einfach gar nicht rauszugehen? Oh, süßer Blatt. Die Zeit dafür. Lass die anderen doch studieren, wie sie das große Geld kassieren. Lass den Rest der Welt beschäftigt sein. Ich schlafe mit dir ein. Ey, Süße, da hinten geht die Sonne auf.
bisschen Schlaf gebraucht. 24 lange Stunden gar nichts tun ist genau die richtige Zeit, um auszuruhen. Doch du liegst so ohne alles mit mir unter einer Decke. Bitte nimm's mir nicht krumm, wenn ich dich jetzt wecke. Und ich denke, es wäre so schön, morgens immer dich zu sehen. Oh, süßer, bleib einfach hier. Wenn die anderen zur Arbeit gehen, gehst du ins Bett mit mir. Oh, süßer, bleib einfach hier und mach, was du willst mit mir. Zeit dafür. Lass die anderen doch studieren, wie sie noch mehr Geld kassieren. Lass den Rest der Welt beschäftigt sein, mir fällt was Besseres ein.
Ihr hört Radio Beo und gehört gerade die Sendung Kirchenfeister. Heute mit dem Thema weibliche Sexualität. Nachdem wir bis jetzt gehört haben, wie die Sicht auf die weibliche Sexualität durch Geschichte sehr negativ und problematisch behaftet war, mit zum Teil grauenhaften Folgen, möchte ich jetzt doch noch ein paar historische Lichtblicke erwähnen. Wenn wir wie vorher im Alten Testament anfangen, dann finden wir dadurch so Texte, die ganz anders mit dem Thema weibliche Sexualität umgehen als der grösste Teil vom Kanon. Mit nur etwa 8 Kapiteln gehört das Hohelied zu den ganz kurzen Büchern im Alten Testament. Aber diese 8 Kapitel haben es ganz schön in sich. Das Hohelied ist nämlich eigentlich nichts anderes als erotische Lyrik. Und hier ist eindeutig alles zweideutig zu verstehen. Dass es das Buch überhaupt in die Bibel geschafft hat, hängt damit zusammen, dass die Texte so interpretiert wurden, dass da von Gott und seinem Volk oder Christus und der Kirche trätzig und nicht etwa von Frau und Mann, Gott bewahren. Nur dann, wo man die Bibel historisch kritisch hat angelesen, hat Mann nichts davon wissen, dass es in diesem Text um Erotik und Sex geht. Da hat man lieber weiter umdeutet, dass Buchstaben schier geächtet haben unter den Verbiegungen, weil die eigene Brüderie die lieben Kommentatoren sonst rot hätte anlaufen lassen. Wenn man es unfahrig nachschaut, was da steht, dann wird klar, wieso sich da ausnahmsweise schier alle gegen eine wörtliche Lesart sträuben. Es knistert in jedem Satz. Der Blick auf die Sexualität ist ein lustvoller und positiver. Da ist nichts, wo man sich dafür schämen müsste, auch als Frau nicht. Die Frauenfiguren im Hohelied sind durchaus selbstbewusst, stehen zu ihrer Lust und ihrer Sexualität, ohne dafür von Gott verurteilt zu werden. Bemerkenswert ist auch, dass von Ehe keine Rede ist. So wie es da steht, sind die Paar nicht oder noch nicht verheiratet. Da ist die Frau nicht schlicht das Eigentum von einem Ehemann, nicht anders als ein Schaf. Flirten, Verführen, Sex basiert in diesem Buch auf Freiwilligkeit und Einvernehmlichkeit, weil beide das weh. Und es ist dabei auch durchaus möglich, dass die Initiative von Frau ausgeht. So von wegen Frauen sind von Natur aus passiv. Da hat sich also ein kleiner Schatz in die Bibel geschmuggelt, der ganz andere Töne anschlägt und ich finde, die sind es wert, noch viel mehr gehört und weiterverzählt zu werden. Wenn man die Geschichte ein bisschen weiterkommt in Richtung Mittelalter, dann findet man dort um 1150, was als erste detaillierte Beschreibung von einem weiblichen Orgasmus gilt. Ist die Frau in Vereinigung mit dem Manne, so kündet die Wärme in ihrem Gehirn den Geschmack dieses Lustgefühls an. Fast gleichzeitig damit ziehen sich die Nieren zusammen und alle Teile, die während des Monatsflusses zur Öffnung bereitstehen, schließen sich so fest, als wenn ein starker Mann irgendeinen Gegenstand in seiner Hand fest verschließt. Die Worte stammen nicht etwa aus der Feder von einer Puffmutter, sondern sie sind von Hildegard von Bingen, Nonne und sogar Äbtissin bei den Benediktinerinnen. Neben vielen anderen hat sie sich auch mit Naturheilkunde hervorragend ausgekannt. So haben ihre Lehrbücher Causa et Cura und Physica eben nicht nur Ausführungen über das menschliche Verdauungssystem Platz gefunden, sondern auch den detaillierten Beschrieb über einen Orgasmus. Woher sie das Wissen ganz genau hatte, ist bis heute Inhalt von zahlreichen Spekulationen. Das kleine Beispiel zeigt, dass weibliche Lust und Sexualität absolut nicht nur verteufelt, sondern als etwas Natürliches und Normales anerkannt ist worden. Schon nur deswegen finde ich es total gerechtfertigt, dass die gute Hildegard 2012 vom Papst Benedikt ist heilig gesprochen wurde. Und wenn wir schon im Mittelalter sind, dann möchte ich noch erwähnen, dass es dann durchaus auch Lehrmeinungen hat gegeben, wo die Männer sogar dazu aufgefordert haben, sich doch bitte um die Lust von ihren Frauen zu kümmern. Da hat die Frauen durchaus auch auf ihre Kosten sollen kommen, beim Sex. Wie auch aus einem vielleicht anderen Grund, als man jetzt gerade könnte vermuten. Die medizinischen Kenntnisse über Empfängnis und Schwangerschaft waren noch ziemlich beschränkt. E-Theorie war, dass es für ein Empfängnis sowohl der männliche wie der weibliche Orgasmus braucht. Und darum, liebe Männer, wir wollen ja nachkommen, darum verwöhnt eure Frauen ein bisschen. So die Logik dahinter. So hat sogar der Leibarzt von Kaiserin Maria Theresia 1740 empfohlen, die Klitoris eurer allerheiligsten Majestät sollte vor dem Koitus gestreichelt werden. Und sie hat notabene 60 Kinder auf die Welt gebracht. Sobald die Wissenschaft und die Medizin in der Zeit vor Aufklärung ist dahinter gekommen, wie das mit der Befruchtung oder Empfängnis tatsächlich funktioniert, ist der weibliche Orgasmus für unwesentlich und darum vernachlässigbar erklärt worden. Wobei sich neuere Studien durchaus wieder mit der Frage beschäftigen, ob sich ein Orgasmus bei Frau nicht zumindest positiv auf die Empfängniswahrscheinlichkeit auswirkt. Ganz klar ist das aber noch nicht. Danach hat es lange wieder nicht allzu erfreulich ausgesehen für die meisten Frauen, wenn es um ihre Sexualität ging. Sex, wo erst recht weibliche Lust hat, offiziell ganz enge Grenzen bekommen. Selbstbestimmung? Frauenplatz. Erst mit dem Kinsey Report über das Sexualverhalten vom weiblichen Menschen im Jahr 1953 ist da wieder ein Schwung drin gekommen. Dabei ist zum Beispiel herausgekommen, dass Frauen, die vor der Ehe masturbiert haben, statistisch gesehen ihre Ehe eine höhere sexuelle Zufriedenheit haben. Ziemlich revolutionär und gewagt, wenn man bedenkt, was für Schurmärchen und Loginnen zum Thema Selbstbefriedigung sie im Umlauf waren. Dass man davon bling werde, ist dann noch eins von den harmloseren Gerüchten. Wie gesagt, die Erfindung von Pillen hat dann noch eins einen Haufen ausgelöst, weil zuerst mal in der Geschichte der Menschheit ist den Frauen möglich gewesen, sicher und zuverlässig ein Empfängnis zu verhüten. Und ohne Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft haben sich die Karten in Sachen Sex langsam auf neu mischen. So viel zum geschichtlichen Überblick. Nachher wollen wir uns eh ein bisschen der weiblichen Anatomie widmen. Aber zuerst gehören die Triana mit Shut Up and Drive. Und nein, glaubt mir, da geht's nicht wirklich um das Autofahren in diesem Lied. We'll be right back.
Now shut up and drive. Shut up and drive. Shut up and drive.
Ihr hört das BO Kirchenfeister zum Thema weibliche Sexualität. Nachdem wir jetzt schon mit ein paar Mythen zum Thema aufgeräumt haben, wo zum Teil auch die Kirche frisch fröhlich hat in die Welt gesetzt und ein paar historische Lichtblicke haben schimmern, geht es jetzt richtig ins Eingemachte. Weil nichts führt bei diesem Thema an Anatomie vorbei. Jeder und jede von euch könnte wahrscheinlich jetzt gerade aus dem Nichts einen Penis zeichnen. Aber ich helfe wetten, wenn es darum ging, weibliche Geschlechtsorgane zu malen, dann kommt ihr jetzt auch ziemlich in die Schwitze. Und dass es sowohl Männer wie Frauen gibt, die das Gefühl haben, Menstruationsblut und Urin kommen aus dem gleichen Ausgang, zeigt, dass da zum Teil schreckliche Wissenslücken klaffen. Darum wollen wir jetzt mal schauen, was es da alles so zu entdecken gibt. Wir schaffen uns quasi so von innen gegen aussen und fangen also bei den inneren weiblichen Geschlechtsorganen an. Da wären die Eierstöcke, die Eileiter, die Gebärmutter und der Gebärmutterhals. Das alles ist aber mehr beim Thema Schwangerschaft und Verhütung von Interesse und nicht per se für Lust und Sex. Der Vollständigkeit halber wollte ich es aber erwähnen. Wir gumpen aber gerade noch etwas tiefer, gerade direkt zum Muttermund, wo der Abschluss bildet von diesem Teil von der Geschlechtsorgan. Fun Fact, von da kommt übrigens das Wort Mumu. Wenn man es dann ganz genau nimmt, ist Mumu also der Übergang zwischen der Vagina und dem Gebärmutterhaus. Jetzt der Muttermund hat zwar einen Durchgang, der ist aber mega klein. Gross genug, für das das Menstruationsblut abfließen kann und die Spermien können reinschwimmen, aber das ist ja auch alles. Sonst öffnet er sich nur bei Geburt für das Kind. Das ist gut zu wissen, wenn es um das Thema Sex in Schwangerschaft geht. Weil ganz egal, was die blöden Witze uns auf den Weiss machen, es ist nicht möglich, mit keinem Penis auf der Welt wie grosser Oma sein, dass man einem ungeborenen Kind irgendwie auf den Kopf klopft beim Sex oder sonst etwas Dummes. Da ist nämlich immer der Muttermund dazwischen und da gibt es kein Durchkommen.
dann braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen. Nur, dass das klar ist jetzt mal. Nach dem Muttermund kommt die Vagina. Das ist ein langer Muskelschlauch, wo man etwa auch Scheide dazu sieht. Und nur das ist übrigens die Vagina. Nur der Schlauch. Oder eben die Scheide. Von diesem Wort bin ich aber nicht wahnsinnig Fan, weil das Wort Scheide kommt tatsächlich von einer Schwertscheide. Also dem Behälter, wo man eben ein Schwert oder sonst ein scharfes Werkzeug drin versorgen kann. Und in diesem Bild ist das Schwert natürlich der Penis, wenn man in die Scheide reintut, also penetriert. Das bedeutet aber auch, dass eine Scheide einfach nichts macht. Sie ist total passiv und wartet darauf, dass man etwas reinstösst. Und darum meine ich das Wort so nicht, weil es in uns ein Bild entstehen lässt, wie vielleicht auch unterbewusst, dass Frauen ihre Sexualität passiv sein oder sollen sein. Im schlimmsten Fall einfach herhaben. Und das halte ich, wenn man eine spannende und erfüllte Sexualität will, nicht gerade für förderlich. Weil ganz ehrlich, ich kenne keine Frau und auch keinen Mann, der denkt, sie hat jetzt wahnsinnig Sex gehabt, wenn sie einfach da liegt wie ein Seestern und nichts anderes passiert, als dass der Penis in die Scheide penetriert. Darum, das Wort Scheide legen wir mal ein bisschen ad acta. Jetzt, die Vagina ist wie gesagt ein Muskelschlauch, der übrigens auch nicht ausleeren kann oder so etwas. Das ist ein Mythos und dummes Zeug. Vaginas werden weder mit dem Brauchen noch mit dem Alter weiter. Und sie sind auch nicht mega empfindsam oder sensibilisiert. Und das ist jetzt wichtig. Wenn Sex ein reines Eichen-Aussenspielen ist, kommen die wenigsten Frauen zum Orgasmus. Und zwar genau aus diesem Grund. Die Vagina an sich ist einfach nicht mega sensibilisiert. Also. Und wenn sie zu allem auch noch zu wenig feucht ist, dann kann es richtig unangenehm werden. Weil bei sexueller Erregung bildet sich in der Vagina Flüssigkeit, die die Reibung vermindert. Ist es zu wenig feucht, können Verletzungen und Schmerzen die Folge sein. Das bedeutet, Frauen brauchen in der Regel ein bisschen Vorlaufzeit und müssen zuerst erregt sein oder erregt werden, bevor man an Penetration teicht. Also, daraus gibt es sich das Vorspiel nicht einfach auslassen, gell? Und möglicherweise mit Gleitcreme die Sachen etwas geschmeidiger gestalten. Verlassen wir jetzt mal für einen Moment die Vagina und gucken mal raus. Jetzt sind wir also aussen nachher bei den äußeren primären Geschlechtsorganen. Und jetzt die grosse Frage. Wie heisst denn das überhaupt? Die Vagina ist es nicht. Das ist nämlich nur innen der Muskelschlauch. Ja, wie denn? Es gibt verschiedene Wörter, von Möse über Pussy, Fotze, alles nicht sehr schmeichelhaft. Muschi oder Böse sind auch noch verbreitet, aber das tönt mehr nach einem Namen für eine herzige Katze als sonst etwas, wenn ihr mich fragt. Es gibt auch noch den tantrischen Begriff Yoni und der medizinisch korrekte Name, der sich jetzt so langsam durchsetzen darf, ist Vulva. Also, alle äußeren primären Geschlechtsorgane bei einer Frau, die heissen Vulva. Jetzt schauen wir die Vulva mal an. Da sieht man von aussen in erster Linie die äußeren und inneren Vulva-Lippen. Man sieht etwa auch Schamlippen. Aber das finde ich jetzt auch nicht wirklich gerade so eine tolle Bezeichnung. Das ist ein bisschen wie bescheiden. Ganz einfach. Weil es da einfach nichts gibt, wo man sich dafür schämen müsste. Wieso also so einen Namen brauchen? Man sieht ja schliesslich auch Hodensack und nicht Schamsack oder Schambeutel oder so etwas. Also fort mit dieser Scham. Die äußeren und inneren Vulva-Lippen sehen bei jeder Frau ganz unterschiedlich aus. Bei denen sind die äußeren grösser und man sieht die inneren fast gar nicht oder gar nicht. Und bei anderen ist es gerade umgekehrt und die inneren gucken zwischen den äußeren raus. Die Formen sind unterschiedlich. Man kann sich so etwas wie Blüten vorstellen, alle ähnlich und doch jede einzigartig. Und das ist auch ganz normal. Es ist normal, dass Vulven unterschiedlich aussehen. Da ist nichts kaputt oder letz oder grusig. Schliesslich sieht auch nicht jeder Penis haargenau gleich aus. Jetzt, die Vulva-Lippen sind, wie der Name schon sieht, eben wie Lippen zweiteilig. Und in der Mitte versteckt finden wir ein paar Sachen. Und zwar am nächsten beim After und am weitesten vom Bauchnabel fort ist der Eingang zur Vagina. Und wenn wir jetzt gerade da sind, dann räumen wir noch mit einem weiteren Mythos auf. Nämlich mit dem Hymen oder wie man auch sieht, einem Jungfernhütli. Es ist also nicht so, dass der Eingang zur Vagina wie mit Frischhaltefolie abdeckt wäre bis zum ersten Geschlechtsverkehr, wo dann irgendein Mann die Folie heroisch durchstossen könnte. Das ist Blödsinn. Wirklich im Fall. Und darum ist es so Blödsinn, wenn man meint, man könnte irgendwie kontrollieren, ob eine Frau schon vaginalen Sex hatte oder nicht. Weil so etwas wie ein Keuschheitssiegel gibt es einfach nicht. Und das ist jetzt darum so wahnsinnig wichtig, dass man die Vorstellung endlich ausmerzt, weil auf dieser Welt immer noch Frauen aus diesem Grund sterben. Weil sie ihre Jungfräulichkeit angeblich nicht bewahrt haben und so die Ehre von Familie verletzen. Was es gibt, ist gerade hinter der Vaginalöffnung eine ringförmige Schleimhautfalte. Das ist eben das Hymen. Weil der Begriff Jungfernhütli ist wirklich, das ist auch zum Vergessen. Das Hymen hat eigentlich keine Funktion, sondern ist nur ein Überbleibsel aus einem Embryonalstadium. Es verändert sich mit der Pubertät und kann, wie die Vulva-Lippe, von Frau zu Frau ganz anders aussehen. Aber nie. Und in keinem Fall sieht man dem an, ob jemand schon sexuell aktiv ist oder nicht. Gut, so viel dazu. Gehen wir weiter von Vaginalöffnung gegen Bauchnabel. Da kommt als nächstes der Ausgang von Harnröhre. Der ist nur ganz klein, viel kleiner als die Öffnung von Vagina. Dann gehen wir noch etwas weiter gegen Bauchnabel. Dort, wo die inneren Vulva-Lippen etwa zusammenkommen. Wenn ihr dort das spürt, dann hat es dort so wie ein kleines Knubbeli, ein Knöpfchen. Und wenn es um Sex geht, dann ist das definitiv der Star im ganzen Ensemble. Und zwar ist das Klitoris. Für die wollen wir uns aber ein bisschen Zeit nehmen, weil die bringt es echt zum Höhepunkt. Davon kann Shakira singen, wenn sie ihre innere Wölfin rauslassen will. Der gehört She-Wolf.
I've been devoting myself to you Monday to Monday and Friday to Friday. Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it. I'm starting to feel just a little abused like a coffee machine in an office. So I'm gonna go somewhere cozy to get me a lover and tell you about it.
There's a she-wolf in the closet. I'm her student. To look at the single man, I got on me a special radar. On the fire department hotline in case I get in trouble later. Not looking for cute little devils or rich city guys I just want to enjoy. But having a very good time and behave very bad in the arms of a boy.
There's a she-wolf in the closet.
Coming out, coming out.
Dann hören das BO Kirchenfeste zum Thema weibliche Sexualität. Und nachdem wir vorhin schon ziemlich viel darüber gehört haben, was man da bei uns Frauen so zwischen den Beinen alles findet, nähern wir uns am Höhepunkt. Und in diesem Zusammenhang kommen wir jetzt zum absoluten Superstar, wenn es um Lust, Erregung und Orgasmus bei Frauen geht, der Klitoris. Wirklich, ich kann gar nicht genug betonen, was das für ein unglaubliches Organ ist. Einziger Zweck? Lust bereiten. Frauen haben also im Gegensatz zu Männern ein Organ, das wirklich nur dazu da ist, Lust zu bereiten. Schon nur das ist doch unglaublich. Jetzt habe ich gesehen, die Klitoris liegen ungefähr dort, wo sich die inneren Vulva-Lippen treffen und sei ein kleines Knöpfchen. Das ist aber nicht mal die halbe Wahrheit. So haben wir es vielleicht gelernt. Wenn der Klitoris überhaupt irgendwo auf einer anatomischen Abbildung ist oder sonst an einem Ort ist vorkommen. Darum jetzt die Ohrenspitze. Die Klitoris ist nicht nur so ein Knüppeli. Das ist nur die Spitzli, die Eichle. Genau, Eichle wie beim Penis, weil Klitoris hat sehr viele Ähnlichkeiten mit einem Penis. Sie hat, wie gesagt, eine sehr empfindliche Eichle. Das ist das Knöpfchen, das man von außen sieht und spürt und auch durch eine Vorhaut geschützt ist. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Der grösste Teil der Klitoris liegt nämlich verborgen. Das hat man übrigens sogar mal gewusst. 1599 hat der Forscher Matteo Rinaldo Colombo die Entdeckung von Klitoris als Sitz der weiblichen Freude beschrieben. Seine männlichen Forschungskollegen haben von dem aber nichts hören und haben das alles wahrscheinlich auch für ziemlich unwichtig gehalten, so dass das Wissen ist verloren gegangen. Erst im letzten Jahrhundert haben sich Wissenschaftlerinnen wieder ernsthafter mit diesem Thema auseinandergesetzt und tatsächlich ist es bis 1998 gegangen. 1998, also vor knapp 20 Jahren, bis eine australische Wissenschaftlerin die wahre Grösse von Klitoris wiederentdeckt hat. Die Eichle oder Klitorisspitze ist so ein bisschen wie das Ende eines Bumerang. Und eben nur der äussere Teil von diesem Eisberg. Der Bumerang, der geht in den Körper rein. Dort, quasi am anderen Ende des Bumerang, teilt sich das Organ in zwei lange Schenkel. Und mit Länge meine ich, die können bis zu 9 cm lang sein. Und zwischen diesen Schenkeln liegen Klitoris-Schwellkörper, die sich um die Harnröhre und das vordere Drittel vor Vagina schmiegen. Ein Klitoris ist also ziemlich gross und bei Erregung, Achtung, kann sie bis auf die doppelte Grösse anschwellen. Ganz ähnlich wie ein Penis also. Jetzt, wieso finde ich das alles so wichtig? Die allermeisten Frauen kommen durch die Stimulation von Klitoris zum Orgasmus. Früher hat man, wie gesagt, zwischen vaginalen und klitoralen Orgasmen unterschieden. Eine Idee, die übrigens der Sigmund Freud erfunden hat, für alle Frauen für krank zu erklären, die nicht durch Penetration zum Orgasmus kommen. Jetzt Überraschung, das sind die wenigsten. Wo man jetzt weiss, wie ein Klitoris tatsächlich aufgebaut ist, sieht das alles ein bisschen anders aus und man weiss, Freud hat eigentlich keine Ahnung gehabt. Die Vagina an sich ist, wie gesagt, relativ wenig empfindsam. Es ist aber möglich, durch die Stimulation von Vagina indirekt auch Klitoris zu stimulieren. Und zwar dort, wo auf der Aussenseite von Vagina eben die Klitoris sich anschmiegt. Also beim vorderen Drittel. Stellt euch vor, ihr drückt mit dem Finger in der Vagina sanft in Richtung vom Bauch. Dort. Dort spürt ihr wahrscheinlich auch so eine rübelige Fläche. Das ist das, wo der sagenumwobenig G-Punkt oder auch G-Fläche verorten. Und dort zu reiben, kann darum so Spass machen, weil es so, tada, Klitoris stimuliert wird. Und je nach Winkel, Position und Stellung kann das eben auch bei penetrativem Sex passieren. Also, egal wie genau man zum Orgasmus kommt, Klitoris hat in den allermeisten Fällen einen Anteil. Jetzt, bei Klitorisspitze ist es so, dass dort noch mehr Nervenhände sind als auf einer Eichel von einem Penis. Das bedeutet, auch wenn man manchmal Lustknöpfe dazu sieht, kann man da nicht einfach dran umdrücken und gut. Das kann sogar recht schmerzhaft sein, weil sie so empfindlich ist. Aber wie funktioniert das jetzt genau mit dem Orgasmus? Also grundsätzlich sind wirklich die allermeisten Frauen fähig, Orgasmus zu haben. Wie so ein Orgasmus sich genau anfühlt oder äußert, kann aber verschieden sein. So von einem warmen Kribbeln über Muskeln, die sich rhythmisch zusammenziehen, bis hin zu einer schieren Explosion, ist da viel möglich und normal. Und ich würde sagen, es fühlt sich nicht jedes Mal gleich an. Und darum gibt es auch keine Gebrauchsanweisung oder ein Handbuch, das erklärt, wie das geht und das für alle Frauen zu 100% klappt. Jede Frau ist anders, jede Frau empfindet anders. Welche Berührungen, wo, wie Lust bereiten, das ist total individuell. Es ist mit unserem Körper und der Lust klein wie bei einem Instrument. Das kann noch so toll und ausgeklügelt sein, das bringt nichts, wenn wir nicht wissen, wie drauf spielen. Und da hilft einfach nur eins. Üben und ausprobieren. Dass Selbstbefriedigung weder bling noch unfruchtbar noch sonst irgendetwas macht oder auch, dass es auch nicht schädlich ist, ist mittlerweile absolut klar. Es gibt also keinen Grund, seinen Körper nicht mit sich selber zu entdecken und sich selber loszubereiten. Auch dann nicht, wenn man in einer Partnerschaft ist. Im Gegenteil. Nur, wenn ihr euch Zeit für euch selber nehmt, findet ihr heraus, was ihr gerne habt und was euch gut tut. Und nur, wenn ihr das wisst, könnt ihr das dann auch eurem Partner oder eurer Partnerin zeigen. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment ein bisschen Mut braucht. Aber dann klappt es so viel wahrscheinlicher mit dem Orgasmus beim Sex zu zweit. Vielleicht sogar mehrmals hintereinander. Genau, weil auch zudem sind Frauen im Gegensatz zu Männern fähig. Multiple Orgasmen. Also, es führt kein Weg daran vorbei, sich mit euch selber vertraut zu machen. Wirklich. Und dabei wünsche ich euch viel Spass. Das war es. Ihr habt das BO Kirchenfeister gehört zum Thema weibliche Sexualität, das gezeigt hat, wie nach einer langen Phase von männlichen Versuchen, die weibliche Sexualität zu beherrschen und zu kontrollieren, alte Mythen zerschlagen werden und Frauen sich ihre Körper und ihre Lust zurückerobern. Verantwortlich für die Sendung ist Olivia Raval. Die weiteren Kirchensendungen auf Radio BO sind am Sonntag, am Morgen, am 28. Februar, am 9. gehört der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Oberwil im Simmental. Predigt hat Alexia Zauer. Und am Dienstag, der 2. März, heisst es dann wieder BO Kirchenabend mit dem Kirchenstübli, mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus der Kirche der Region und am BO Kirchenfeister von Christine Sieber zum Thema Vanuatu. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das habt ihr noch nie gehört, dann seid ihr auch nicht die Einzigen. Vanuatu ist ein Inselstaat in der Nähe von Fidschi und Australien und ist dieses Jahr besonders im Fokus, weil die Frauen von dort den heurigen Weltgebetstag vorbereitet haben. Aber mehr dazu nächste Woche, wie gesagt, von Christine Sieber. Auch unsere Kirchensendungen kann man übrigens nachhören auf der Webseite vom KIBO, also kibo.ch als klein. Oder man kann sie als Podcast abonnieren und bequem dort mitnehmen, wo man gerade unterwegs ist. Bis um 10 Uhr gehört ihr jetzt noch ein bisschen Musik, passend zum heutigen Kirchenfeister. Ich wünsche euch einen schönen Abend und in Zukunft spannende Entdeckungstouren.
You don't know. Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't.
don't own me. Don't tie me down, cause I'd never stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young. To live my life the way I want, to say and do.
I can see you're disappointed by the way you look at me. And I'm sorry that I'm not the woman you thought I'd be. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman. Just think of all the shame you might have brought somebody else. Just let me tell you this, then we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman. A good girl, and you ruin her reputation. But when he wants to marry, well, that's a different situation. He'll just walk off and leave her to do the best she can while he looks for an angel to wear his wedding band. Now I know that I'm no angel, if that's what you thought you'd found. I was just the victim of a man that let me down. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman. No, my mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman.